Wir haben gerade eine Israel-Konferenz im Haus. Gestern war der große Israel-Tag. Sie sehen noch den Davidstern, der natürlich hier vor uns nicht zu übersehen ist heute Morgen. Das freut uns sehr. Und davon wird auch die Predigt von Rainer Wörz bestimmt sein, von einem Abschnitt aus Römer 9, die Verse 1 bis 5. Manche kennen das auswendig, manche brauchen noch ein Blatt oder die Bibel dazu. Etwas ganz, ganz Zentrales. Ich lese Römer 9, 1 bis 5. Paulus schreibt, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht. Wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, denn da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir so miteinander heute Morgen hier sein dürfen, in diesem Haus, in deiner Gemeinde, in diesem Tempel des Heiligen Geistes, zu dem wir gehören. Wir danken dir von Herzen, dass wir dich kennen dürfen als den Herrn und König über dieser Welt, über deiner Gemeinde und natürlich auch über dein Volk Israel. Und wenn wir heute Morgen an Israel in besonderer Weise denken, dann freuen wir uns, dass du noch viel stärker auf dein Volk achtest, mit viel Liebe darauf siehst, auch wenn sie dich zu einem großen Teil noch nicht erkannt haben, aber dass du so sehr darauf wartest und dich sehnst nach deinem Volk, bis sie dich erkennen werden und dich ehren und dich anbeten und dich annehmen als ihren Herrn und Messias. Für uns kaum vorstellbar, wie das sein wird, aber wir haben deine Verheißungen, wir haben dein Wort und wir freuen uns darauf und freuen uns an deinem Volk, wollen das auch immer wieder sagen, dass wir in dein Volk eingewurzelt sind und dass alles, was wir haben, ohne dein Volk Israel überhaupt nicht denkbar wäre. Und darum bitten wir dich in besonderer Weise, dass du deine Hand darüber hältst, dass du sie behütest und bewahrst, auch in diesen Zeiten, in denen sie gerade leben, dass du dein Volk vor Augen hast und es behütest wie deinen Augapfel. Und auch wir wollen dein Volk im Auge behalten, im Blick, im Gebet, in der Fürbitte, dafür einstehen und uns mit daran freuen, dass du einmal offenbar werden wirst für jeden Einzelnen. Und nun bitten wir dich auch für unseren Gottesdienst, für alles Reden und Hören hier im großen Saal und überall, wo dir und diesem Wort zugehört wird. Wir bitten dich für unsere Kinder noch einmal und die Mitarbeiter, dass du sie segnest und sie deine Gegenwart erfahren dürfen in deinem Wort, in deinem Reden, in deinem Handeln. Und wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns bist, dass du durch die Reihen gehst. Wir bitten dich, mach du uns still und rede du. Gelobt sei dein Name. Amen.
Ja, als Abschluss unserer Konferenz Israel Kompakt, die so bewegend war, insbesondere wenn ich auch an den Vortrag gestern Abend denke von Tom David Frey, der uns nochmal das Grauen des 7. Oktober 2023 vor Augen gestellt hat. Man vergisst ja so schnell, was da so Schreckliches geschehen ist. Möchte ich heute einmal zeigen, wie der Apostel Paulus, um nicht zu sagen, wie die Bibel sich zu Israel positioniert. Das ist ja für uns Christen der eigentliche Maßstab. Und das ist sehr schwer, denn ich möchte mal so sagen, Gottes Herz ist natürlich innerlich fast zerrissen. Auf der einen Seite diese untrügliche Liebe und das Stehen zum Volk der Wahl, Gottes Erwählung sind unbereubar. Selbst wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu, also ein absolutes Ja. Aber auf der anderen Seite, und da muss man ja nur mal die Bibel lesen, hat er auch so manches Hühnchen mit diesem Volk zu rupfen und hatte er auch so manches Hühnchen mit diesem Volk zu rupfen. Man muss ja, wie ich es bereits sagte, nur einfach die Bibel lesen. Aber wir haben als Ausgangspunkt einen ganz speziellen Text genommen und Norbert, ich will dir ungern widersprechen, aber ich dachte mir, ob der wirklich so bekannt ist, dieser Text. Ich bin nicht so ganz sicher, Römer 9 bis 11, da hast du vollkommen recht. Aber Römer 9, 1 bis 5, denn er bringt ja eigentlich etwas ganz Seltsames zum Ausdruck. Haben Sie es aufmerksam verfolgt? Ja klar, manche haben die Bibel schon gelesen, da war ich noch gar nicht geboren. Was sagt er mir da vorne? Das weiß ich doch. Aber haben Sie gelesen, was hier eigentlich wirklich steht? Da ist ein Apostel bereit, verflucht zu werden, gebannt zu werden, von Christus getrennt zu werden, zugunsten seiner Brüder dem Fleisch nach. Also er sagt nicht einmal nur einfach zugunsten all derer, die sowieso schon an Jesus glauben, sondern zugunsten derer, die mich auch verfolgen. Das ist schon etwas Ungewöhnliches. Ich habe vom Theologen Schleiermacher gelesen, Friedrich Schleiermacher, das ist immer so um 1800 herum. Und er hatte ein prägendes Kindheitserleben, er ist ja theologisch nicht immer so ganz auf unserer Linie, aber er hatte ein prägendes Kindheitserlebnis. Sein Bruder war schwer erkrankt und lag wohl im Sterben. Und er hatte eine Taubenzucht, die er total liebte, Friedrich Schleiermacher, eben als Kind, als Jugendlicher. Und in einer verzweifelten Aktion widmete er, sozusagen übergab er Gott seine Taubensammlung, wenn der Bruder gerettet wird. Und tatsächlich am nächsten Tag, ein Habicht war wohl in diese Taubenanlage eingenommen, es waren alle Tauben tot, aber der Bruder wurde gesund. Lesen wir nochmal nur ausschnittsweise unseren Text, wie sehr Paulus bewegt ist. Das ist jetzt keine Sache, wo er sagt, ja, ach, da fällt mir noch ein, wir könnten auch noch mal darüber reden. Sondern das bewegt sein Innerstes. Und das müssen wir zwischen diesen Zeilen und in diesen Zeilen spüren. Er betont ausdrücklich, dass er Wahrheit redet. Also ich sag mal so, beim Apostel gehe ich eigentlich schon davon aus, dass er mich nicht anlügt, ja. Aber er will also betonen, das, was ich jetzt sage, klingt ja eigentlich verrückt. Das klingt ja eigentlich nicht glaubwürdig. Aber es ist wirklich so. Wahrheit rede ich in Christus. Ich lüge nicht. Mein Gewissen bezeugt es mir im Heiligen Geist. Große Traurigkeit, große Betrübnis, also sein Herz war bewegt, unablässiger, unaufhörlicher Schmerz hatte er. Und jetzt in Vers 3, denn ich wünschte selbst von Christus hinweg verbannt zu sein. Man könnte auch übersetzen, durch einen Fluch von Christus entfernt zu sein. Da muss man überlegen, der Mann, der im Philipperbrief schrieb, das Höchste für mich ist, Christus zu erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung. Das Höchste für mich ist Jesus, er ist mein Leben. Das Höchste für mich ist, in Christus zu sein. Und jetzt sagt er, ich bin bereit, das aufzugeben. Ja, für was denn? Verbannt zu sein, verflucht zu sein. Da taucht dieser Begriff des Anathemas auf. Zugunsten meiner Brüder, die Israeliten sind, zu ihnen gehören die Väter und aus ihnen ging der Christus nach dem Fleisch hervor, der über allem Gott ist, gepriesen in die Weltzeitalter hinein. Amen. Ist doch irgendwo schon etwas ganz Verrücktes. Und wenn wir die Geschichte seit 3.500 Jahren, seit der manifestierten Erwählung Israels durch Gott betrachten, dann tickte ja ganz oft in diesen 3.500 Jahren auch ein ganz anderer Geist. Kein Geist Gottes, kein Geist der Hingabe, kein Geist der Opferbereitschaft, sondern da wollte man andere opfern. Wir hatten das Thema bei Israel Kompakt, das Generalthema Israel Sündenbock der Welt, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und das ist oft genug der Fall gewesen, dass man Israel für alles Mögliche verantwortlich gemacht hat. Ich erinnere nur daran, vor rund 3.500 Jahren in Ägypten, mit der Pharao eine antike Wannsee-Konferenz einberufen hat und gesagt hat, das ist ja verrückt, vor diesen Leuten muss man sich ja fürchten, entschuldigen Sie den Vergleich, die vermehren sich wie die Karnickel und bald werden die das Ruder hier im Staat übernehmen. Und dann fasst er diesen perfiden Beschluss, alle männlich Neugeborenen töten zu lassen, den Krokodilen zum Fraß vorzuwerfen. Aber das geht dann von dieser Zeit an weiter, bis dann hin auch zur fabrikmäßigen Vernichtung durch die Nationalsozialisten in den KZs. Wir denken auch in der Geschichte an die Geschichte Esters, da Hitler der persischen Zeit im 5. vorchristlichen Jahrhundert, 4. vorchristliches Jahrhundert, Haman, der wollte die auch schon alle auslöschen in den 127 Satrapen des persischen Großreiches. Und dieser Großkönig hat ja in einer Naivität, die kaum zu überbieten ist, ihm das erlaubt, bis dann Esther eingriff. Und das Erstaunliche ist, wir waren ja mit unserer Gruppe, ich habe das jetzt schon öfters erzählt, auch während Purim 2026 in Israel. Und da, die Israelis sind ja wirklich geschichtskundig, nicht geschichtsvergessen wie so viele Deutsche. Ich habe mal irgendwann eine Umfrage gelesen, wie viele 14-, 15-, 16-Jährigen nicht wissen, wer Adolf Hitler ist. Hallo? In Deutschland? Jedenfalls, man hat ja dann den modernen Hermann hat man identifiziert mit Khamenei. Und wie es Gott so in seinen Zeichenhandlungen auch zeigt, Purim 2026 wurde der Hermann der modernen Zeit durch einen israelischen Präventivschlag, durch einen israelischen Enthauptungsschlag umgebracht. Der Mann, der gegenüber einem polnischen Diplomaten gesagt hat, was ihn bewegt, Tag aus, Tag ein, das ist die Vernichtung des zionistischen Gebildes. Er nahm ja das Wort Israel nie in den Mund. Immer nur zionistisches Gebilde. Aber wenn wir so in die Geschichte schauen, schon Tacitus im Römischen Reich schrieb, die Juden seien den Göttern verhasst und den übrigen Religionen entgegengesetzt. Oder wenn ich ans Mittelalter erinnern darf, haben Sie gewusst, dass der Judenstern eigentlich aus dem Mittelalter stammt? Also ob es da schon ein Stern war, weiß ich nicht. Aber eine Kennzeichnung der Juden als Gottesmörder, als verfluchtes Volk, bestand darin, dass sie gezwungen wurden, einen gelben Fleck an der Kleidung zu tragen. Und die Nationalsozialisten haben das natürlich dann auch aufgegriffen und so mussten sich Juden kennzeichnen. Etwa beim ersten Kreuzzug einer der führenden Leute, Gottfried von Bouillon, der nachher auch der erste König des christlichen Königreichs von Jerusalem war. Erster Kreuzzug, das sind wir im Jahr 1096, 97, brauche ich Ihnen ja nicht sagen, haben Sie alle präsent. Ich will nicht anders meinen Weg ziehen. Müssen Sie mal vorstellen. Kreuzzug zu Ehren Gottes, zur Befreiung des heiligen Landes und der heiligen Städte. Und dann sagt dieser spätere König von Jerusalem, ich will nicht anders meinen Weg ziehen, als ich das Blut unseres Erlösers an dem Blute Israels rächen und von jedem, der diesen Namen Jude trägt, weder Rest noch Flüchtlichen übrig lassen werde. Und das haben sie dann auch gemacht. Die sind also da von Europa losgezogen und sind dann schon mal in die Judenviertel der Städte gegangen, die sie durchzogen haben und haben dort aufgeräumt, gemordert, geplündert, was weiß ich was alles noch. Und dann noch einmal, ich habe das bewusst auch jetzt herausgesucht als Parallele, weil in unserer Zeit diese Parole immer stärker kommt vom NS-Propagandablatt. Julius Streicher ist ja der Mann, der dahinter stand, dieses nationalsozialistische Propagandablatt. Titelte 1948, die Juden sind schuld. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Die Juden sind schuld. Bis hin zur Verirrung, dass man sagt, ja wisst ihr was, die haben die Mini-Shoah am 7.10.2023, haben mir Leute geschrieben, Christen haben mir das geschrieben. Du, die haben das inszeniert, um endlich einen Krieg vom Zaun brechen zu können. Die haben die Überwachung ein bisschen vernachlässigt, damit die Hamas dieses Massaker verüben kann. Die Juden sind schuld. Und nicht der Iran, der Israel vernichten will und der, Gott bewahre, keine Atombombe bekommt, sondern ist schuld an diesem Krieg mit seinem permanenten Vernichtungswillen gegenüber Israel. Sondern die Juden sind schuld. Die Juden sind schuld. Da haben wir sie doch schon wieder. Und bis hin zu Parolen in Bremen vor einigen Jahren. Es wurde nicht genannt, kauft nicht bei Juden, aber es wird genannt, weil ja der Antisemitismus sich so gerne versteckt hinter der angeblich berechtigten Israel-Kritik. Wir wollen doch jüdische Produkte boykottieren, also das ist ja nichts anderes als kauft nicht bei Juden, denn wir wissen ja gar nicht, oder wenn wir es wissen, dann erst recht, ob nicht hier auch Dienstleistung und Arbeitskraft und Leute daran beteiligt sind aus den sogenannten besetzten Gebieten. Also der Stürmer, die Juden sind schuld, ich mache das Zitat zu Ende, die historische Schuld des Weltjudentums am Ausbruch und an der Ausweitung des Krieges ist so hinreichend erwiesen, dass darüber keine Worte mehr zu verlieren sind. Die Juden wollten ihren Krieg und sie haben ihn nun. Und genau auf dieser Ebene läuft auch zunehmend die öffentliche Diskussion. Argumente interessieren nicht. Es ist ja hinreichend erwiesen. Es ist ja klar. Ich warte nur noch, dass einer sagt, das ist wissenschaftlich erwiesen. Den Satz habe ich noch nicht gehört. Aber die ganze Diskussion ist so entsachlicht und deswegen sind wir auch so froh, dass wir mit Sarah Maria Sander und auch Tom David Frey zwei Leute bei uns hatten, die sich journalistisch und auch vor Ort recherchierend mit der Thematik intensiv beschäftigt haben und einmal ein, ich sag mal aus meiner Sicht, realistisches Bild uns gegeben haben von der wahren Situation, der aktuellen Situation. Und Sie mögen sagen, ja, das sind aber jetzt extreme Beispiele. Aber Gideon Saar, der israelische Außenminister, spricht davon, dass die UNO geradezu obsessiv in ihrer Israel-Kritik ist. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber wie viel Verurteilungen es in den letzten Jahren und Jahrzehnten von Israel gibt, während so Diktaturen wie Nordkorea, schlechte Regime Assad in Syrien und so weiter kaum einmal getadelt werden, öffentlich benannt werden. Obsessiv. Ich fand gestern Abend bei diesem Vortrag, den sollten Sie unbedingt nachhören. Sie haben ja heute Nachmittag nichts zu tun, da können Sie den zweimal nachhören. Und dann, ich kannte den Satz noch nicht, no choose, no news. Also er hat dann so eine Parallele gezogen, dass es ja ganz schreckliche Hungersnöte im Sudan und Auseinandersetzungen gibt und dass Raqqa zerbombt wurde. Und da wurde nie groß in der Presse von Genozid und was war und alles berichtet. Aber kaum ist Israel beteiligt, obwohl sie sogar noch warnen, wenn sie bombardieren, obwohl sie die Zivilbevölkerung schonen wollen, werden die Iraner jetzt aktuell eben vor wenigen Wochen direkt in Zivilgebiete schießen. Sobald Juden beteiligt sind, die Juden sind schuld. Kommt immer raus. Ganz anders jetzt Paulus. Jetzt muss ich mal eins sagen, ich habe schon gesagt, aber dass Ihnen das nochmal so bewusst ist, wie sehr haben die Juden auch Paulus zugesetzt. Die haben praktisch gesagt, hinweg mit diesem Blasphemiker, hinweg mit diesem Gotteslästerer von Gottes Erdboden. Lieber heute als morgen gesteinigt, getötet. Am besten wie sein falscher Prophet auch noch gekreuzigt. Und dann ist es umso erstaunlicher, dass er sagt, ich bin bereit, getrennt zu werden von Christus. Also die Synagoge und die Schrift kennt ein Anathema, ein Kerem-Bann in zweifacher Weise. Man kann sich selbst bannen, was Paulus hier tut, oder man kann gebannt werden, denken Sie etwa an Achan und die Rotte Kora, die von Gott im Gottes Auftrag gebannt wurden. Professor Otto Michel schreibt, Paulus erklärt seine Bereitschaft, dem Vertilgungsfluch zu verfallen, wenn er so sein Volk retten kann. Frage, sind Sie bereit, für Deutschland Ihr Leben zu lassen? Oh, das ist eine gefährliche Frage, die kann man auch missverstehen. Bitte zeigen Sie mich jetzt nicht an. Also ich meine es geistlich, ja. Nicht, dass Sie sagen, das ist ein unheiliger Satz, ja. Das meine ich nicht. Sind Sie bereit, für Israel zu sterben? Ja, unter Umständen. Mir begegnen immer wieder auch gereifte Christen, die sagen, lieber heute als morgen beim Herrn. Lieber heute als morgen beim Herrn. Da ist ja was dran, wenn man älter wird. Aber Paulus sagt ja nicht nur lieber heute als morgen beim Herrn, sondern er sagt, ich will verflucht, ich will gebannt sein, von Christus getrennt, vom Heil ausgeschlossen. Das ist ja ein ungeheurer Satz. Wenn nur meine verblendeten Brüder dem Fleisch nach die Israeliten das Heil ergreifen könnten. Und ich habe schon gesagt und ich habe Ihnen einige Stellen aufgeschrieben, die will ich aber jetzt nur kurz andeuten, wie Paulus von seinen Ängsten, seinen Schlägen, seinen Gefängnisaufhalten, seinen Verfolgungen berichtet, wie er gesteinigt wurde, wie die Juden dort eine ganz ungute Rolle spielten. Es ging ihm wie dem Herrn, wie sie ihn zerreißen wollten, als er im Tempelbereich war und wie sie ihn verklagt haben bei der römischen Obrigkeit und immer sagen wollten, das ist doch gar kein Jude mehr. Übrigens ein Argument, das orthodoxe Juden teilweise auch gegenüber messianischen Juden anwenden, die heute in Israel Jesusgläubig sind. Wenn man in Israel vom Messiasglauben spricht, dann meint man, dass jemand auf den Messias wartet. Aber wir verwenden den Begriff ja Messiasgläubig im Sinne gläubig an Jesus. Ja. Und da gibt es durchaus Stimmen, die sagen, das sind gar keine Juden mehr. Die haben ja quasi das Judentum verlassen. Und wie Paulus wollen unsere Geschwister in Israel und auch in Kanada, USA, gibt es ja viele gläubige Juden, wollen sagen, nein, wir haben das Judentum nicht verlassen, sondern Jesus ist die Erfüllung der Verheißung. Das ist, wenn ich so sagen darf, das wahre Schicksal, die wahre Bestimmung in Christus des Judentums. Darum ging die Diskussion auch vor der römischen Obrigkeit, denn das Judentum war ja Religio licita oder licita, eine erlaubte Religion, und die Juden haben immer gesagt, nee, die sind nicht mehr geschützt, das ist eine Sekte. Das sind Blasphemiker, das sind Gotteslästerer. Gott hat keinen Sohn. Und wenn er einen hätte, dann stirbt er nicht fast nackt am Kreuz. Denn es steht geschrieben, verflucht ist ein jeder, der am Fluchholz hängt. Also ein verfluchter Gottes, wir haben es doch öffentlich bewiesen. Aber wie kann Paulus dann doch so für sein Volk brennen? Was ist das Geheimnis dieses Mannes? Naja, im Ergebnis könnte man summarisch sagen, wie ich das Thema auch überschrieben habe, in Paulus schlägt Gottes Herz für sein Volk. Er brennt für sein Volk, wie Christus für Israel brennt. Und wir könnten dann, um das Ende schon vorwegzunehmen, das wird Sie aber gar nicht überraschen, wir lieben Israel, weil Gott es liebt, und wir stehen zu unserem älteren Bruder, weil Jesus Christus zu ihm steht. Nicht, weil die besser sind, nicht, weil jede Patrone vom Herrn persönlich gesegnet wird, nicht, weil Israel alles richtig macht. Sie haben hohe moralische Maßstäbe, aber sie sind eben auch noch weitgehend ohne Christus unterwegs. Aber unser Herz schlägt für Israel nicht, weil es besser ist als die anderen Menschen, sondern weil es Gottes Wahl ist und unser Herz zerrissen ist, wie das Herz Gottes zerrissen ist. Er weint, wenn ich das mal so sagen darf, mit einer Seite des Herzens, und auf der anderen Seite sagt er, das kann ich nicht durchgehen lassen. Aber es ist Gottes Sache. Also in Paulus schlägt Gottes Herz für sein Volk. Und wenn Sie einmal anfangen, die Parallelen zwischen dem Leben, dem zweiten Teil, dem bekehrten Paulus, sein Leben mit Christus zu vergleichen, dann merken Sie, er hat genau das erlebt, was der Herr gesagt hat. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie euch verfolgen. Paulus sagt ja sogar im Timotheusbrief, jeder, der gottselig leben will, also im Aufblick und in der Harmonie mit Gott sein Leben führen will, wird verfolgt werden. Vielleicht sitzen wir auch vielfach noch deswegen so bequem, weil wir kein klares Bekenntnis haben. Nun muss man nicht gleich in die Folterkammer gesteckt werden, nun muss man nicht gleich verurteilt werden, man muss nicht gleich am Strick enden. Aber ich meine, Sie wissen, wenn Sie sich klar zu Jesus bekennen und zunehmend übrigens auch zu seinem Volk, dann gibt's Widerstände, dann gibt's Spott, dann gibt's Verachtung. Und wie wir von Sarah Maria Sander und anderen gehört haben, ja, sogar Drohungen, Morddrohungen, man muss seine Adresse verstecken. Das müssen Sie einmal vorstellen. In einem Land, wo es jahrzehntelang so ziemlich bei jeder Gelegenheit geheißen hat, nie wieder, nie wieder. Und Sie sind Jude und müssen Ihr Judesein verstecken, weil wenn Sie Ihr Judesein offen zeigen, haben Sie ein Problem. Und die Mehrheit schweigt. Man klatscht im Bundestag, hält wunderbare Reden und alle finden es ganz toll, lädt einen Holocaust-Überlebenden ein oder einen Enkel, wie jetzt auch dieser Tage. Aber was ist mit den Menschen, die jetzt leben? Paulus hat es umgetrieben. Er sagt, wisst ihr was, ich sag's mal mit meinen Worten, wenn es einen echten Juden gab, dann mich. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, tadellos erfunden. Er liebte Gott. Und auch seine Christenverfolgung, er stellte ihnen ja nach. Er hat sie auch zum Tod überliefert, wenn sie nicht Fluch über Jesus gesagt haben in der Synagogenverhandlung. Und er gab sein Zuverständnis, eigentlich heißt er, gab seinen Wahlkiesel, das war so mit schwarzen und weißen Steinen, aber ist egal dazu, er stimmte zu, er gab seine Stimme. Die müssen weg. Und er empfand das als Dienst für Gott, wie Pinhas, der vor Gott im Alten Testament geeifert hat, hat Paulus gesagt, wenn ich Gott wirklich liebe, und Gott hat so viel Gericht über sein Volk gegeben, weil wir von Gott abgewichen sind. Und wenn ich Gott wirklich liebe, dann muss ich entschieden gegen diese Blasphemie, gegen diese Gotteslästerer kämpfen, die Jesus zum Messias machen. Ja, sogar zu Gottes Sohn, wo Gott doch einer ist und keinen Sohn hat. Und er kämpfte und er war wutschnaubend. Er wartete auch auf den Messias. Es war eine ähnliche Zeit wie heute. Die Zeit war schwanger von der Messias-Erwartung, auch im orthodoxen Judentum, auch im Judentum ganz generell. Und dann erscheint ihm der Herr. Sie kennen die Bekehrungsgeschichte. Nur mal, um ein theologisches Problem anzureißen, hat Paulus, hat er eigentlich Gott, Jesus gesucht? Ja, da liegt ein Problem. Aber die Bekehrungsgeschichte des Saulus ist das Modell, wie Gott mit Israel auch umgehen wird. Am Ende der Tage werden sie ihn erkennen. Und da kommt ja, und das hat Norbert sicherlich in prophetischer Weise auch schon gemeint, Römer 9 bis 11 wieder ins Spiel, dass ja am Ende ganz Israel gerettet wird. Er sagt, ich bin eine unzeitige Geburt. Ich bin sozusagen als Sünder Nummer eins, als Christenverfolger, als Christenhasser, hat Gott sich meiner erbarmt. Und das ist das Modell, wie er mit seinem Volk umgeht. Und das schenkte ihm die Haltung. Man muss sich das einmal vorstellen, dass er trotz dieser vielen Bösartigkeiten, trotz dieser Verfolgung, trotz der Bedrohung seines Lebens, trotz allem Möglichen ein Herz der Liebe hatte. Wissen Sie, so theoretisch kann ich auch lieben. Aber wenn es dann konkret wird. Entschuldigung, Sie haben ja gestern von Tom David Frey auch starken Tobak, was so in der Welt geschieht, präsentiert bekommen. Ich will es auch mal wagen. Ich zeige aber keine Bilder. Aber ich will nur mal sagen, was Feindesliebe auch bedeuten kann. Ich denke an jemanden in Syrien, dem man gesagt hat, hör mal her, wenn du deine Kumpane, da ging es um Streitereien unterhalb islamischer Bewegung, nicht verrätst, dann verbrennen wir deinen 5-jährigen Sohn. Und das haben sie auch gemacht, vor seinen Augen. Mit der Bohrmaschine in die Kniescheibe und so weiter. Sie müssen sich das mal vorstellen, was es bedeutet. Ich meine, so hier im Trockendock schwimmen kann ich auch sagen, ich möchte dann vergeben und lieben. Aber was das dann bedeutet, ich habe ja manchmal Mühe, wenn mir einer Vorfahrt nimmt mit der Vergebung, Sie auch. Da denke ich, pass mal auf, wenn ich dich demnächst, ach Herr, nee, sollte er nicht. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Ich möchte ihn segnen. Aber Sie müssen sich nur mal vorstellen, ich wollte ihn nur plastisch machen, wenn Sie sowas erlebt haben, da kämpfen Sie doch eigentlich mit Bitterkeit, mit Hass, mit Ablehnung, mit, dass Sie nicht Fluchgedanken haben. Und was hat Paulus doch auch durch sein Leiden für ein Herz bekommen wie Christus? Ich selbst wünschte. Und da steht im griechischen Text nicht etwa so, ja, also so, vielleicht unter Umständen, sondern da steht ein ganz starkes Wort. Das kann man auch mit Beten übersetzen. Wenn es denn möglich wäre, ich bete darum, verflucht zu werden. Und jetzt kommen wir ja eigentlich zur Lösung. Denn es gab ja wirklich einen, der in dieser Herzenshaltung, und zwar noch in einer viel vollkommeneren Weise, sein Leben gelassen hat. Der gesagt hat, mich hat man ins Angesicht gespien, mir hat man den Rücken zugekehrt, man hat mich geschlagen, man hat mich überliefert, aber ich liebe Menschen generell, Sünder, ich liebe mein Volk, und ich wünschte und bete, von Gott gebannt zu sein. Das hat ja Jesus getan. Das hat ja Jesus getan. Und auch nicht für liebe Leute. Hat nicht gesagt, der Rainer Wörser ist ja so ein feiner Kerl. Der hat gesehen, was für Abgründe da im Herzen sind. Und so was ich in allem fähig wäre, wenn er mich nicht bewahrt. Und für solche Kaliber wie mich, wie Sie und auch wie sein Volk, als Modellvolk für Gottes Handeln mit den Menschen ganz generell, hat er sich bannen, fluchen lassen, hat er sich selbst gebannt. Ich lese uns einmal Galater 3, Vers 13. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme, der geht ja schon auf die ganze Welt, in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Jesus hatte ein zerrissenes Herz, aber er war bereit und er hat es auch wirklich getan, das Äußerste, das Letzte zu geben. Das war für ihn, sagen viele Ausleger, das Schlimmste, nicht, dass er eben alles auf sich genommen hat, diese Schmerzen, diese Leiden. Und ein Mediziner könnte das jetzt viel besser schildern, was allein die Geißelung bedeutet hat, Kreuzigung, sondern dieses, ich bin vom Vater getrennt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat sich bannen lassen. Er hat sich selbst in den Bann getan. Er war bereit, der Sündenbock zu sein für diese ganze Welt. Und das ist der Sinn meiner Predigt heute Morgen, diese Haltung, wenn natürlich auch nicht in dieser Perfektion, die sollte auch uns bewegen. Wie gesagt, es ist schwierig. Es ist schwierig. Sie haben ja wahrscheinlich, die meisten von uns, Familie. Zumindest kommen Sie ja aus einer Familie, sonst wären Sie ja nicht da. Ja, okay. Wie ist denn das manchmal mit den Kindern, mit den Enkeln? Also ist jetzt fiktiv, nicht, dass Sie überlegen, welches meiner Kinder oder sonst irgendwie. Ist jetzt fiktiv. Aber da ist es doch genauso, haben Sie denn alles gern, was Ihre Kinder, was Ihre Enkel, was Ihre Familie macht? Entschuldigung, die kannst du doch manchmal auch in die Wand klatschen. Also wenn ich so an die Verwandtschaft denke. Ja, wie sagte einer, schön, wenn sie kommen, noch schöner ist, wenn sie gehen. Und jemand sagte mir mit tiefer Weisheit, redet ihr noch miteinander oder habt ihr schon geerbt? Da ist wirklich was dran. Das ist ja mit der Familie, das ist nicht immer so einfach. Stimmt's? Ich meine, ich bin einfach, aber die anderen sind natürlich schwierig. Und aber es, wir gehören doch zusammen. Das ist doch mein Bruder, es ist doch meine Schwester, es ist doch meine Mutter. Mein Vater und Mutter ist nochmal was anderes. Verstehen Sie? Das ist das Herz Jesu. Ein grundsätzliches Ja, wir gehören zusammen. Das ist eine Familie. Aber ich muss dir mal sagen, so wie du dich jetzt unserer Mutter gegenüber verhalten hast, das geht gar nicht. Verstehen Sie? Und diese Zerrissenheit, die haben wir im Herzen. Wobei ich sagen würde, diesen zweiten Teil der Kritik und der Zurechtbringung jetzt unseres älteren Bruders Israel, den sollten wir Gott überlassen. Zwar heißt immer, unter Freunden muss das möglich sein, aber ich denke immer, muss ausgerechnet das Volk, das maschinell, fabrikmäßig versucht hat, das Judentum auszulöschen, zumindest in Europa, muss ausgerechnet dieses Volk gute Ratschläge geben. Es gab einmal eine andere politische Situation, da der frühere französische Staatspräsident zu einem polnischen Politiker, der seine Äußerung zu einer EU-Sache gemacht hat, gesagt, er hat eine wunderbare Gelegenheit verstreichen lassen, seine Klappe zu halten. Wie oft habe ich das schon gedacht? Du musst doch gar nicht jetzt das gut finden. Oder, das wage ich jetzt nicht zu sagen, sei doch einfach still. Uns als Deutschen geziemt sich das aus meinem Empfinden aus mit unserer Geschichte nicht. Dieses aus klimatisierten Büros, Zitat auch, gute Ratschläge geben. Fern von jeder Realität. Was bewegt unser Herz? Ich komme zum Schluss. Die Liebe des Paulus darf uns zum Vorbild sein. Ja, wir leiden auch an diesem Volk. Wir leiden auch an dem, was da alles geschieht. Und wir werden wahrscheinlich noch stärker erleben, dass auch insbesondere das orthodoxe Judentum sich gegen die messianische Bewegung wenden wird. Manche Brüder sagen, wir werden noch Verfolgung in Israel haben. Dann wird es dann eigentlich nochmal ähnlicher wie im ersten Jahrhundert. Aber wie Gott dürfen wir zu diesem Volk stehen? Tröstet, tröstet mein Volk, Jesaja 40, 1. Ich will segnen, die dich segnen. 1. Mose 12, Vers 3, und erbittet Heil für Jerusalem, so heißt es im Psalm 122, Vers 6. Wir unterstützen Israel auch aus historisch-rechtlichen und moralischen Gründen, aber hauptsächlich, weil wir Gottes Absichten und Pläne mit seinem Volk kennen. Wir lieben Israel, weil Gott es liebt. Und wir ehren und achten unseren älteren Bruder, weil es Jesus Christus getan hat. Er selber war Jude, weil es Paulus getan hat, die Apostel getan hat, weil das der Geist Jesu ist. Ich hoffe, dass Ihnen das deutlich geworden ist, dass ich nicht so nur einfach sagen muss, alles gut auf der Seite und bei anderen ist alles schlecht. Aber dass wir dieses Herz haben, der Liebe, der inneren Zerrissenheit, aber das Durchdringens, Herr Jesus, du hast einen Weg. Du hast einen Weg mit mir, deiner Gemeinde und mit deinem Israel. Und es ist nicht unsere Leistung und es ist nicht, weil wir was Besonderes sind, sondern es ist dein Erbarmen und deine Gnade. Und diese Gnade, dieser Gottesfrieden wird in Christus Jesus auch zur Gottesstunde auf dieses Volk kommen. Und wir werden staunen, was Gott in der Lage ist zu tun. Gelobt sei sein Name. Amen. Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, auf dich ist Verlass. Und du tust, was du sagst, und du hast schon vor Jahrtausenden gesagt, wie du mit deinem Volk am Ende der Tage umgehen wirst, wie du sie sammeln wirst, wie du sie kulturell, religiös, politisch, staatlich erneuern wirst in der Sprache und wie sie dann auch durch schwere Zeiten hindurch am Ende der Tage dich erkennen, den sie durchstochen haben. Jesus, du unser Herr. Und wir danken dir, dass wir dich jetzt schon kennen dürfen und dass unser Herz bewegt sein darf, wie dein Herz bewegt ist, im Hinblick auf alle Menschen, aber insbesondere auch im Hinblick auf deine Gemeinde und dein Israel. Danke, dass die Welt in deinen Händen liegt. Danke, dass der Nahe Osten in deinen Händen liegt. Danke, dass der Hüter Israels, der du bist, nicht schläft noch schlummert. Amen.